Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. So heißt ja unser neues Jahreslos, das allgemeine Jahreslos für alle Christen vom 2021. Das allgemeine Jahreslos ist schon sehr alt, schon seit über 80 Jahren, also über 85 Jahren, wird das Jahreslos für alle Christen gezogen. Und zwar immer 3 Jahre im Voraus, dass es nicht irgendwie, dass man nicht den Eindruck hat, es dort irgendwelche Sachen aufnehmen, die gerade aktuell ist. Also, unser Jahreslos von 2021 ist bereits gezogen worden im Januar 2018. Und in der Übersetzung für Neues Leben heißt es, ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Also anders, seid barmherzig oder ihr sollt gütig sein, gütig statt barmherzig. Ich möchte gerne am Anfang von dieser Predigt mit euch in einen Dialog treten. So, mindestens so weit, wie das möglich ist, in so einer Predigt, die aufgenommen worden ist und wo man noch von der Leinwand anschaut. Es ist ja möglich, also ich habe mir am Anfang überlegt, dass ihr vielleicht mit mir so die Anfangsgedanken mal wälzt. Ich habe mir so 5 Fragen überlegt und ihr könnt an dieser Stelle immer nach der Frage dann kurz abmachen. Euch selber, wenn ihr alleine schaut, etwas zu dieser Frage überlegen oder mit eurem Partner kurz diskutieren oder mit eurer Familie und dann noch weitermachen. Wir machen das im Saal auch. Bin gespannt, was da dabei rauskommt. Wenn wir jetzt, also ich fange schon an mit meiner ersten Frage, wenn wir jetzt miteinander würden in die Fußgängerzone von Bern gehen, es ist jetzt nicht alles zu, sondern es ist alles offen. Und wir würden die Leute fragen, was denken sie? Was würden sie Gott für Eigenschaften zuschreiben? Was würdest du sagen, wie ist Gott? Vielleicht würde der eine sagen, Gott gibt es nicht. Gott ist tot. Oder Gott ist blind. Oder Gott ist taub. Vielleicht würden die einen sagen, Gott ist allmächtig. Oder vielleicht gibt es solche, die würden sagen, Gott ist barmherzig. Zweite Frage. Wenn du in einem 5-Jährigen, also in einem Kindergärtler, möchtest erklären, was ist barmherzig? Wie würdest du das machen? Im Kindergärtler, was ist barmherzig? Also ich würde mir eine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte von deinen beiden Söhnen und vom barmherzigen Vater. So heisst die Geschichte. Wir nennen sie meistens die Geschichte von der verlorenen Söhne. Von dem Sohn, der abgehauen ist mit dem ganzen Geld und irgendwann wieder zurückkommt und es ihm leid tut und der Vater wartet auf ihn, nimmt ihn in den Arm und sagt, ich habe schon so lange wieder auf dich gewartet. Das ist barmherzig. Meine dritte Frage ist, was denkst du, was ist denn das Gegenteil von barmherzig? Vielleicht würdest du sagen, ja, das Gegenteil ist unbarmherzig natürlich. Kühl, kalt, egoistisch, bitter, hart, gnadenlos, hartherzig. Meine vierte Frage ist, gibt es Grenzen von der Barmherzigkeit? Liebe und Barmherzigkeit achtet die Grenzen von der anderen und auch von mir. Und Barmherzigkeit kann auch sein, die Wahrheit sagen und nicht nur die Wischiwaschi. Und meine letzte Frage ist, was für eine Motivation hat der Samariter antrieben für seine Tat? Ich würde sagen, seine Motivation war Erbarmen und Barmherzigkeit. Wir werden uns das Umfeld von unserem Text etwas näher anschauen. Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Jetzt müsste der eine schon etwas lüten. Lukas, ah, das ist der eine Evangelist, der Arzt, Griech. Es ist der, der die Weihnachtsgeschichte so ausführlich geschrieben hat. Der Lukas war der Genaue, der Evangelist, der genau recherchiert hat. Er schreibt aus Rom oder aus Caesarea, das ist nicht so ganz klar, ungefähr 60 nach Christus. Er schreibt in seiner Anrede vom Evangelium an den Theophilus, also auch ein Griech, und aus dem Grund merken wir, dass sein Evangelium eben an Nicht-Juden geschrieben ist. Also an uns alle. Der Lukas will, dass die Leser erkennen, dass Jesus der vollkommene Mensch und der vollkommene Erlöser ist. Und wo sitzt unser Text jetzt? Lukas 6. Der Lukas berichtet in den vier Kapiteln vorher von der Ankündigung von Johannes, dem Täufer, Ankündigung von Jesus. Er berichtet natürlich eben die Weihnachtsgeschichte in allen Einzelheiten und sehr genau in allen Facetten. Und er berichtet vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Er berichtet darüber, wie Jesus dann in der Wüste von Satan verführt worden ist, nicht verführt worden ist. Und er berichtet dann, wie Jesus im Dienst angefangen hat, Jünger ausgewählt hat, wenn er in Vollmacht geredet hat, geheilt hat, Wunder tun hat. Und dann, dieses Kapitel, Kapitel 6, berichtet, fängt Jesus an mit seiner Feldrede. Er redet davon, was für Menschen glücklich zu preisen sind. Also was für Menschen kann man beglückwünschen. Im Griechischen Makarios. Und Jesus sagt, zu beglückwünschen sind die Armen, die Traurigen, die Hungrigen, die Sanftmütigen, die Verfolgten, die sind Seligpreisige. Und warum sie zu beglückwünschen sind, das kannst du selber noch lesen. Aber das ist Reich Gottes, so hat es Jesus uns gesagt, das wär's eigentlich für dich und für mich. Jesus redet von der Findesliebe und eben dann von der Barmherzigkeit. Wo ich den Vers von dem Jahreslos zum ersten Mal gelesen habe oder gehört habe, dass das wird sein, habe ich gedacht, wow, das wird ein cooles Jahreslos, sehr soft, sehr schön, barmherzig und so weiter. Aber als ich den Text das erste Mal im Zusammenhang gelesen habe, in einer stillen Zeit, das mache ich oft so, erst mal drüber, stille Zeit, und ich ihn dann im Zusammenhang gelesen habe, habe ich erst mal müssen brüllen. Und leer schlucken. Und ich habe müssen sagen, Jesus, ich kann das nicht. Ich kann das gar nicht, was da steht. Wenn wir nämlich weiterlesen, in Vers 37 und 38 vom gleichen Kapitel Lukas 6, da heißt es: Hört auf, andere zu verurteilen, und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln, und es wird euch ebenso ergehen. Wenn ihr anderen vergebt, wird auch euch vergeben werden. Wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Und wo steht jetzt das Wort Barmherzigkeit im gesamten biblischen Zusammenhang? Ich habe es euch hier hergeschrieben. Also es gibt natürlich viel, viel, viel mehr Wort von der Barmherzigkeit in der Bibel, als ich hier aufgeschrieben habe, aber das ist so ein Auszug. Es fängt schon in 2. Mose 34, Vers 6 an. Da stellt sich Gott am Mose vor: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Und so geht es weiter in der König, in der Chronik, in Nehemia und natürlich in der Psalme unendlich. Ein Psalm zum Beispiel 154, 145, Vers 8 und 9. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Und es geht weiter in der Propheten, im Jeremia, im Joel, im Micha und auch im Buch Jona. Wo es dem Jona so richtig stinkt, weil die Botschaft, wo er soll bringen nach Ninive, merkt er, dass, wo sie Buß tun, dass sie gar nicht untergehen, so wie er es ihnen hat so eine Prophezeiung. Und dann sagt er zu Gott in Jona 4, Vers 2: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich von zu Hause aufbrach? Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Und im Neuen Testament geht es weiter. Wir lesen im Lobgesang von der Maria eben wieder im Lukas 1, Vers 50. Sagt Maria: Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Und Jesus bestätigt es eben dann nochmal in Lukas 6, Vers 36, indem er sagt: Euer Vater im Himmel ist barmherzig. Das ist eine Grundwesensart von ihm. Und jetzt wären wir also dabei, haben wir das Gesamte angeschaut in der Bibel und im Lukas selber. Jetzt wären wir bei der Frage: Was ist die Aufforderung an uns, an dich und an mich? Jesus stellt die Haltung von der Barmherzigkeit nicht in unsere Beliebigkeit. Also er sagt nicht zu dir und zu mir: Unter Umständen, wenn es dir nicht ausmacht, wenn es der andere verdient hat, wenn er sympathisch ist, wenn du gerade Zeit hast und nichts Besseres zu tun hast, dann könntest du dir eventuell überlegen, ob du jetzt nicht barmherzig sein willst. Nein. Jesus richtet einen Appell an uns. Eine Aufforderung. Ja, ein Befehl. Eben, es ist nicht beliebig. Es ist ein Befehl. Es heißt: Seid barmherzig. Da hat man den Eindruck, hat gar kein Wenn und Aber Platz. Weil man den Vater im Himmel an seiner Barmherzigkeit erkennt, sollen auch wir, seine Kinder, seine Nachfolger, an unserer Barmherzigkeit erkennen. Sollen wir mal träumen? Wie wäre die Welt, wenn Barmherzigkeit würde regieren? Kein Krieg, keine Rechthaberei, Kein Neid, kein Gier, keine Unterdrückung, keine Zerstörung, keine Ausbeutung, kein Mobbing, keine Ausgrenzung, sondern Liebe und Güte, Vergebung und Zuwendung und Hilfe, Geben und Teilen, Freude und Gemeinschaft und das Wohl vom anderen wird gefördert. Das wäre schön. Und wie war, ist das jetzt beim sogenannten barmherzigen Samariter gewesen? Es ist ja darum gegangen, wer ist mein Nächster? Es ist nur in unserer Überschrift in der Bibel heißt es, der barmherzige Samariter. Wie ist das bei ihm gewesen? Der Samariter in dieser Geschichte sieht ihn, der Verletzte. Er läuft nicht an ihm vorbei. Er lässt sich vom Leid vom anderen berühren. Ich erinnere an das Wort, das uns der Wini schon in Griechisch schon oft gesagt hat, das Splanchnizomai, wo es einem, wo er sagt, wenn es einem im Bauch derb umdrüllt vor Mitleid. So ist es dem Samariter ergangen. Er hat sich berühren lassen vom Leid vom anderen. Er hilft. Er tut Schmerzen lindern. Er lässt sich von den Kosten nicht zurückschrecken. Er, der Samariter, ist eigentlich von der Gesellschaft damals gemobbt worden. Aber von ihm heisst es, es hat ihn gejammert. Also er hat sich so berühren lassen, als er den Verletzten am Strassenrand liegen gesehen hat. Und weil ihn das Unglück vom anderen nicht kalt gelassen hat, wir erinnern uns, Gegenteil vom Barmherzig, kalt, wegen dem hat er gehandelt, hat ihn verarztet, hat ihn in die Herberge gebracht und hat für ihn gezahlt. Ja, wie sollen wir denn jetzt handeln? Ich bin doch vom Leid von dieser Welt überfordert. So ist es mir im Vorbereiten immer wieder gegangen und ich denke, auch du sagst es, wo soll ich nur anfangen? Ich möchte dir Folgendes sagen. Jesus hat die Welt am Kreuz bereits gerettet. Du musst es nicht nochmal machen. Das ist erledigt. Die Welt ist gerettet. Wer aber mit Jesus lebt, sein Nachfolger ist, hat der Heilige Geist. Und der Heilige Geist zeigt uns, wenn du das willst und ich auch, was für mich jetzt dran ist. Ein paar Vorschläge. Vielleicht möchtest du einfach Gott in diesem Jahr darum bitten. Jeden Tag neu. Immer wenn du stille Zeit machst. Herr, mach mich zu einem barmherzigen Mensch. Und ich kann dir garantieren, er lässt auf das Gebet. Am Ende des Jahres kannst du dann deine Frau einmal fragen oder deine Freundin, hast du den Eindruck, ich bin ein bisschen barmherziger geworden? Das wäre eine Variante, ganz einfach das Gebet. Zweite Variante, vielleicht will Gott, dass die Person, die in deinem Fächli, in der Gemeinde, im Gemeindebrief liegt, oder die Familie, oder das Ehepaar, vielleicht will Gott, dass die Person, die dir aufgetragen worden ist von der Gemeindeleitung, dass du für die betest, dass die Person in diesem Jahr Barmherzigkeit durch dich erfährt, wie auch immer. Die dritte Variante ist, vielleicht will Gott, dass du dir erst einmal seine Barmherzigkeit mehr gefallen lässt. Dass du barmherziger bist mit dir selber, um dann auch die Barmherzigkeit weitergeben können. Die vierte Variante, vielleicht bittest du Gott, dass er dich jedes Mal, wenn du unbarmherzig bist oder reagierst, wenn du wieder auf dem Trip bist, so oder so, vielleicht bittest du Gott, dass er dich immer irgendwie darauf aufmerksam macht, dass du es merkst, ui, jetzt bin ich wieder auf der Schiene von der Unbarmherzigkeit. Zum Schluss, also es gibt natürlich noch viele Varianten, ich hoffe, ihr geht mit dem Wort barmherzig sein, mit dieser Eigenschaft durch das neue Jahr. Ich möchte euch zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen. Ihr wisst, ich liebe Geschichten. Jesus hat auch vieles mit Geschichten verdeutlicht und ich möchte euch gern zum Schluss auch noch eine erzählen. Die Geschichte, die ich euch möchte erzählen, ist eine wahre Geschichte. Ich habe sie das erste Mal in dieser Zeitschrift Aufatmen gelesen und noch nicht so lange ist sie wieder live mit dem Mann, der die erlebt hat, im Live-Net gewesen. Ich erzähle euch die Geschichte. Ich glaube, ich habe gesagt, sie ist wahr. Es ist so passiert vor ein paar Jahren. Es ist die Geschichte von Tony Campolo. Der Tony Campolo ist ein Soziologe, Professor für Soziologie, kommt von Philadelphia. Und an einem Tag ist er auf Hawaii geflogen, weil er dort die Rede hatte bei einer Konferenz. Weil das ja ein ziemlich weiter Flug ist, ein bisschen mehr als 7000 Kilometer, 14 Stunden, ist er in dem Hotel, wo er abgestiegen ist, in der Nacht am 3 verwacht. Weil seine innere Uhr hat gesagt, es ist jetzt Morgen. Zum Morgen bitte. Er hat Hunger gehabt. Ja, was macht man mitten in der Nacht in einer fremden Stadt? Er hat wirklich Hunger gehabt und hat gedacht, irgendwo wird es doch noch irgendein Restaurant geben, wo ich könnte einen Kaffee haben und ein Ei mit Speck. Hat er Lust gehabt. Er hat sich angezogen, ist rausgegangen, ist natürlich 3 am Morgen gewesen, also alles zu und still, auch wenn es eine große Stadt gewesen ist, Honolulu. Er war weiter auf der Suche gewesen, in einer Seitenstrasse, hat der Tony eine kleine Beiz gefunden, so eine Bistro-Kneipe. Ist da reingegangen, der war noch offen gewesen. Der Wirt hat gefragt, was darf sie, und er hat nur so ein paar abgehangene Donuts gesehen unter einer Plastikhube und hat gesagt, ja, ich hätte gerne einen schwarzen Kaffee und ein paar von diesen Donuts. Er hat sich dort hergesetzt, es war 3:30 in der Zwischenzeit, plötzlich geht die Türe auf, und etwa 7, 8 oder 9 auftakelte Frauen sind hineingekommen, offenbar Prostituierte, und haben sich auch hier niedergelassen in dieser Beiz. Offenbar haben sie Arbeitsschluss gehabt. Und der Tony Campolo ist sich schon ganz komisch vorgekommen. Er hat gefühlt, er ist hier am falschen Platz und hat sich wollen, so schnell wie möglich aus dem Staub machen. Plötzlich hört er, wie die Frau, die neben ihm sitzt, zu ihrer Freundin sagt, hey, weißt du eigentlich, dass ich morgen Geburtstag habe? Ich bin morgen 39. Und die Freundin sagt zu ihr, was soll das? Wieso erzählst du mir das? Hast du eigentlich den Eindruck, dass ich mir dir morgen Happy Birthday singe, eine Geburtstagstorte mache und vielleicht sogar eine Party schmeiße? Was glaubst du eigentlich? Und die Frau, die gesagt hat, dass sie Geburtstag hat, sagt zu ihrer Freundin, hey, wieso bist du so gemein zu mir? Ich wollte dir nur das erzählen. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Geburtstagsparty erlebt. Wieso soll ich jetzt mit 39 eine erleben wollen? Sicher nicht. Ich erwarte sowieso gar nichts von morgen. Also kannst du beruhigt sein. Ich erwarte nichts. Nach einer Weile, wo die etwas getrunken haben, sind die wieder gegangen. Der Tony Campolo ist immer noch da gesessen, hat zum Wirt gesagt, sagen Sie mal, kommen die Frauen immer zu Ihnen um diese Zeit? Er sagt, der Wirt, ja, eigentlich jeden Tag. Er fragt der Tony Campolo, und die Frau, die neben mir gesessen ist, die gesagt hat, sie hat morgen Geburtstag, kommt die auch jeden Tag? Dann sagt er mir doch, das ist Agnes. Die kommt schon mindestens seit 10 Jahren jeden Morgen um die gleiche Zeit nach ihrer Arbeit. Dann sagt der Toni Campolo zu mir, Sie, ich habe eine Idee. Was würden Sie sagen, wenn wir morgen eine Geburtstagsparty schmeißen für Agnes? Wären Sie dabei? Könnte man das bei Ihnen in der Beiz machen? Und der Wirt ruft seine Frau und ist plötzlich auch ganz begeistert und sagt, ja, das machen wir. Am nächsten Morgen, am 3:15 am Morgen, ist der Toni Campolo wieder da, mit Krepppapier, mit Dekorationsmaterial, mit einem grossen Schild, wo drauf steht, Happy Birthday, Agnes. Sie dort alles dekorieren und offenbar hat der Wirt noch vielen anderen erzählt, dass da eine Geburtstagsparty stattfindet, weil der Toni Campolo hat den Eindruck gehabt, halb Honolulu, also die halbe Prostituierte von Honolulu, sind auch eingeladen gewesen. Langsam hat sich die Beiz gefüllt. Pünktlich um 3:30 kommt Agnes und ihre Freundin in die Türe rein. Und Agnes rein kommt, sagen alle, Happy Birthday, Agnes! Der Agnes geht erstmal die Kinnlade runter, ihre Knie gehen nach, sie muss sich irgendwie erst einmal hersetzen. Und wo dann die Geburtstagstorte reingetragen worden ist, mit 39 Kerzen, kann sie sich nicht mehr halten. Sie muss brüllen, sie ist so platt. Sie kann nur noch schluchzen. Sie bläst ihre Kerzen aus und dreht die Torte wie der heilige Gral überall im Restaurant um, dass es alle sehen. Dann geht sie die Türe raus und hinter ihr fällt das Schloss, fällt die Türe zu. Es ist ganz still, niemand weiß so richtig, was sagen. Alle schauen den Toni Campolo an. Der Toni Campolo steht auf und sagt, ich würde vorschlagen, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt würdet für die Agnes beten? Der Toni Campolo betet in der Beiz, mittendrin, unter den Frauen und Männern, betet fürs Leben von der Agnes, betet für ihre Gesundheit und er betet dafür, dass Agnes Jesus findet. Und er Armin gesagt hat, sagt er wird zu ihm, hey Toni, hey Campolo, du hast doch gesagt, du seist ein Soziologe, aber du bist ein Prediger. Zu was für eine Kirche gehörst du? Und der Toni Campolo sagt, ich gehöre zu einer Kirche, wo am Morgen um 3:30 Partys schmeißt für Prostituierte von Honolulu. Der Wirt macht sich erst einmal ein paar Gedanken und dann sagt er, hey Campolo, das gibt's nicht. Wenn es dir Kirche gäbe, würde ich gerade beitreten. Das war die Geschichte von Toni Campolo, was er erlebt hat. Das ist, wenn der Heilige Geist einem im richtigen Moment sagt, was jetzt zu tun ist. Und ja, hast du auch gedacht, was soll denn das? Der muss doch denen erst einmal sagen, wo es lang geht und dass das gar nicht geht mit ihrem komischen Beruf. Ich habe mich entdeckt, ich habe so gedacht. Und dann habe ich gedacht, ja Andrea, das ist der Pharisäer in dir. Der will immer erst, dass die Leute mal begreifen, wo es lang geht. Aber Barmherzigkeit sieht anders aus. Gesetz kennt keine Barmherzigkeit. Es ist schwerer, einen Menschen zu lieben, als Gesetz zu halten. Und ich wünsche euch wirklich für das neue Jahr, also ich wünsche es ja auch mir, dass man uns anmerkt, dass wir barmherzige Menschen sind. In diesem Sinn wünsche ich euch ein barmherziges 2021.